Also der Ort ist zugleich so etwas wie ein Beweis, dass es diese Verbrechen tatsächlich gegeben hat.
Ich möchte wissen, was war bei mir in der Gegend, im Hof, in der Straße, wo kann ich auch mehr dazu finden?
Denn großteils erfahren auch die Eltern das erste Mal, dass Ansfelden eine Todesmarschgemeinde ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Kinder überlegen, wie sie selber umgehen würden in der Situation.
Auch 80 Jahre später ist der Besuch einer Gedenkstätte und die Konfrontation mit dieser Gewaltgeschichte etwas, das für Schülerinnen und Schüler sehr herausfordernd ist. Und da dürfen wir als Pädagoginnen und Pädagogen sie nicht alleine lassen.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Pollis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und in dieser Folge geht es um Erinnerungslernen. Dafür haben wir das Studio in Wien diesmal verlassen.
Bei den Bombenangriffen auf Steyr von den Alliierten sind hauptsächlich Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bzw. KZ-Häftlinge gestorben. Die haben mindestens die Hälfte der Verstorbenen ausgemacht, weil sie nicht Schutz suchen durften in einem Luftschutzbunker wie diesem hier. Und wir kennen ein Beispiel von einer Betroffenen, nämlich Paulette Calandreau, eine französische Zwangsarbeiterin, die sich freiwillig für diesen Einsatz hier gemeldet hat in Steyr, dann aber erfahren hat, dass die Versprechungen, die ihr gemacht wurden, nicht eingehalten werden konnten. Und sie beschreibt in Briefen an ihre Familie, wie es ihr hier erging, wie die Stimmung war, wie sie einquartiert wurde, wie wenig sie zu essen hatte. Und eines Tages hören diese Briefe auf und die Familie kriegt kein Lebenszeichen mehr von Paulette Calandreau. Erfährt dann durch das Rote Kreuz, dass sie beim ersten Bombenangriff auf Steyr ums Leben kam, weil sie nicht Schutz suchen durfte. Und diese Geschichte, dieses Schicksal und auch ein Brief von Paulette Calandreau sind bei dieser Station hier im Stollen abgebildet.
Für diese Folge haben wir mehrere Erinnerungsstätten in Oberösterreich besucht. Mauthausen, das Gedenken in Ansfelden und eben auch den Stollen der Erinnerung im Museum Arbeitswelt in Steyr.
Hier in dem Bereich geht es vor allem um das KZ Steyr-Münichholz. Wir arbeiten ganz, ganz stark mit Biografien und mit auch Personen und ihren jeweiligen Erzählungen und ihren Berichten. Bei dieser Station geht es vor allem auch um die Frage von Widerstand. Gab es Möglichkeiten, den KZ-Häftlingen zu helfen? Wirklich, welche Formen von Unterstützung gab es? Welche Formen von Solidarität gab es? Und hier ist es uns ganz wichtig, auch Beispiele aufzuzeigen, wo trotz der Diktatur Menschen geholfen haben, Menschen Unterstützungsleistungen gemacht haben. Und versucht haben, zum Beispiel KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitskräften Lebensmittel, Nahrung, Medikamente oder auch einfach Informationen zukommen zu lassen.
Wie legen Gedenkstätten und Gedenkorte ihre Bildungsarbeit an? Wie stellen sie die Verbindung zur Lebenswelt der Jugendlichen her? Und wie wirken sich aktuelle Ereignisse wie der Krieg im Gazastreifen darauf aus? All das wollen wir uns in dieser Folge ansehen. Viele junge Menschen wachsen mittlerweile ohne Verwandte auf, die den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust noch miterlebt haben. Sie kennen den Nationalsozialismus und Holocaust vor allem aus dem Geschichtsunterricht. Die direkte familiäre Betroffenheit, egal ob jetzt darüber gesprochen wurde oder nicht, fällt immer öfter weg. Das Gute ist, in Österreich gibt es eine lange Tradition der historisch-politischen Bildung. Sie soll den Schülerinnen und Schülern helfen, sich mit der Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen. Eine spezielle Form dieser historisch-politischen Bildung ist das Erinnerungslernen.
Es geht um das historische Lernen, aber in der sogenannten postnationalsozialistischen Gesellschaft in Österreich ist das Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust schon auch immer mehr. Also der gesellschaftspolitische Kontext bei dem Thema ist einfach ein anderer. Es gibt sehr hohe Erwartungen, die an die Auseinandersetzung mit dem Thema gestellt wird, seitens der Politik, seitens der Gesellschaft.
Das ist Patrick Siegele. Er ist Geschäftsführer von Erinnern.at, einer pädagogischen Serviceeinrichtung, die sich mit der Holocaust Education, also dem Lehren und Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust beschäftigt.
Idealtypisch stellen Schülerinnen und Schüler Fragen aus der Gegenwart an die Geschichte. Und damit ist, glaube ich, schon so ein ganz wichtiges Grundprinzip eines sogenannten kritischen Geschichtsbewusstseins gelegt, nämlich zu verstehen, dass Geschichte ist etwas Menschengemachtes. Also es fällt nicht vom Himmel, sondern die Art und Weise, wie wir über Geschichte erzählen, hat sich ja auch immer wieder verändert. Es gab immer wieder andere Schwerpunktsetzungen oder gerade wenn es um die NS-Geschichte geht, gibt es eben bestimmte Geschichten, die wurden lange Zeit nicht erzählt.
Neben dieser Fachstelle und den Gedenkprojekten gibt es auch viele engagierte Einzelpersonen, die ebenfalls Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit leisten. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel, die Erinnerung an die Vergangenheit wachzuhalten, um für die Zukunft zu lernen. Beginnen wir als erstes mit Erinnerungsorten. In ganz Österreich gibt es unzählige Schauplätze von NS-Verbrechen. Gedenkstätten sind deshalb besondere Landmarken für Erinnerungsarbeit. Gudrun Bloberger ist verantwortlich für die pädagogische Leitung der Gedenkstättenführungen und Workshops an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Sie erklärt, warum ein konkreter Ort so große Relevanz hat.
Also der Ort ist zugleich so etwas wie ein Beweis, dass es diese Verbrechen tatsächlich gegeben hat. Die historischen Gebäude, die sich vor Ort finden, erleichtern es vielleicht oder schaffen einen Zugang auch zur Geschichte. Erleichtern würde ich jetzt gar nicht sagen, weil es einfach nicht leicht ist, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Aber sie schaffen noch einmal einen neuen Zugang und somit unterstützt der Ort dieses historisch-politische Lernen natürlich sehr stark.
Durch den Besuch eines Erinnerungsortes können Kinder und Jugendliche leicht lokale Bezüge herstellen und Verhältnisse erkennen. Wie weit ist das von mir zu Hause weg? Martin Hagmeier ist im Museum Arbeitswelt unter anderem für die Führungen im Stollen der Erinnerung zuständig. Er berichtet von der Kraft, die von den Gedenkorten ausgehen kann.
Das kommt immer wieder vor. Also tatsächlich der Stollen der Erinnerung wird ganz stark natürlich von Gruppen aus der Umgebung besucht. Das heißt von Gruppen aus Oberösterreich, von der Region Steyr, aber auch sehr, sehr stark von Gruppen aus ganz Österreich, die den Besuch zum Beispiel der KZ-Gedenkstätte Mauthausen verbinden mit dem Besuch der Stollen der Erinnerung. Und die bringen natürlich unterschiedliche Geschichten aus der Familie, unterschiedliche Voraussetzungen mit. Gerade aus der Region gibt es ganz, ganz viele Fragen, wo war konkret das ehemalige Konzentrationslager, wo waren die Lager für die Zwangsarbeitskräfte, was konnte man damals sehen, was gibt es davon noch, und ganz, ganz oft werden dann wir als Experten und Expertinnen betrachtet, ich kenne da diese Geschichte aus meiner Familie, da wurde erzählt von jemandem, der war am Bauernhof, war das vielleicht ein Zwangsarbeiter, wie kann ich das einordnen, oder auch so das prinzipielle Grundinteresse, ich möchte wissen, was war bei mir in der Gegend, im Hof, in der Straße, wo kann ich auch mehr dazu finden? Könnt ihr uns hier helfen? Gibt es da was im Stollen der Erinnerung?
Der Stollen der Erinnerung ist ein ehemaliger Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. KZ-Häftlinge haben dort zwar gearbeitet, aber weder sie noch die anderen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter durften im Fall eines Fliegeralarms die Luftschutzbunkeranlagen in Steyr betreten, was wiederum die vielen Toten erklärt. Mehr als die Hälfte der Opfer, die bei den alliierten Luftangriffen auf Steyr ums Leben kamen, waren KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Martin Hagmeier sagt,
auf jeden Fall das Besuchen dieser Orte, wo ich vor Ort noch ein bisschen etwas unter Anführungszeichen Originales, Authentisches sehen kann, ist ganz, ganz zentral einerseits für die Verortung an sich, weil ich zum Beispiel im Stollen der Erinnerung, der befindet sich im Stadtzentrum direkt. Jetzt erzählen wir den Schulklassen quasi, dass der von KZ-Häftlingen gebaut werden musste und die haben sofort die Verbindung zur Sichtbarkeit. Das heißt, die Häftlinge mussten direkt im Stadtzentrum quasi am Stollen der Erinnerung, am Luftschutzbunker damals arbeiten, waren sichtbar für die Bevölkerung. Es ergeben sich sofort Fragen für die Gegenwart. Was sehen wir heute, mit dem wir nicht einverstanden sind? Das ist etwas, was ich weder digital noch virtuell rekonstruieren kann. Da muss ich an diese Orte hinfahren, auch wenn wir natürlich immer sagen, das ist nicht dieser Ort, wie er 1944, 45 war oder 1990. Das ist der Ort hier im Jahr 2024, wo wir von 2024 in die Geschichte zurückblicken.
Für Lehrkräfte, die den Besuch von Erinnerungsorten in ihrer Nähe organisieren wollen, hat Erinnern.at gemeinsam mit der Uni Graz ein Tool entwickelt. Es heißt Derla und ist eine interaktive Online-Landkarte. Patrick Siegele erklärt, worum es geht.
Da haben wir den Anspruch, in den nächsten Jahren sämtliche Erinnerungszeichen an NS-Opfer in Österreich zu dokumentieren und dazu auch Vermittlungsangebote zu entwickeln. Jetzt sind die Länder Vorarlberg, Tirol, Steiermark, Kärnten und Burgenland online und die anderen Länder folgen. Und das soll es Lehrpersonen in Zukunft auch einfacher machen, bei sich zu Hause anzusetzen und zu schauen, welche Erinnerungszeichen gibt es und wie kann ich mit Schülerinnen und Schülern dazu arbeiten.
Den Link zu dieser Webseite findet ihr in den Shownotes. Beim Erinnerungslernen gibt es jedenfalls einen klaren Trend in Richtung Regionalgeschichte. So können Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Schreckensherrschaft des NS-Regimes nicht nur etwas war, das in Wien oder Berlin oder anderen Großstädten passiert ist, sondern eben auch in kleinen Dörfern am Land, bei ihnen vor der Haustüre. So gibt es zum Beispiel auch in Ansfelden in Oberösterreich einen Erinnerungsort. Zur Überraschung vieler, die das gar nicht so genau wissen.
Denn großteils erfahren auch die Eltern das erste Mal, dass Ansfelden eine Todesmarschgemeinde ist und der Nachbarort Pucking und der Nachbarort Enns. Und dass sich gerade die Spur des Todesmarsches wie eine rote Blutspur durch Oberösterreich zieht. Da erfahren sie das erste Mal und immer wenn sie dann in den Einkaufstempel fahren, fahren sie über die Brücke von Ansfelden bei der Krems und sehen den dunklen Stein. Oder wenn sie mit dem Pferd oder mit dem vorbeireiten und mit dem Rad vorbeizischen, fällt es plötzlich auf, dass dort ein Stein liegt mit einem Davidstern.
Das war Hermine Hauer, Lehrerin an der Volks- und Mittelschule Ansfelden. Sie organisiert vor Ort das jährliche Gedenken mit. Und auch sie haben wir bei unserer kleinen Tour vors Mikrofon gebeten.
In jedem Ort von Mauthausen bis nach Gunskirchen, Asten, Enns, Pucking, Ansfelden, Alhaming, Neuhofen, gibt es ja in meistens, nicht in allen, aber meistens Erinnerungsorte. Und in Ansfelden ist es die Kremsbrücke. Das ist seit über 10 Jahren ist das Standard im Sachunterricht. Und damit können ganz viele Kinder, ganz viele Eltern, ganz viele Familien von der Stadt Ansfelden lokale historische Geschichte erleben und erfahren.
Kommen wir jetzt zur wohl bekanntesten Gedenkstätte Österreichs, dem KZ Mauthausen. Gudrun Bloberger erklärt, welche pädagogischen Konzepte hinter einer Gedenkstätte wie dem Konzentrationslager stecken.
Die Kernleitfragen in diesem pädagogischen Konzept sind zwei, und zwar folgende. Auf der einen Seite, wie war es möglich, dass inmitten einer Zivilgesellschaft 100.000 Menschen ermordet wurden? Da kann man vielleicht dazu sagen, dass wenn man sich diese Frage genau überlegt, dann deckt die den Bereich der historischen Bildung ab. Und die zweite Leitfrage, mit der wir uns in der Bildungsarbeit beschäftigen, ist, was hat das mit mir zu tun? Und da kommen wir dann der historisch-politischen Bildung natürlich sehr nahe, indem wir die Geschichte nicht als abgeschlossene Geschichte betrachten möchten, als etwas, was vorbei ist und für die Gegenwart keine Relevanz hat, sondern was darum geht, sich anzusehen, welche Themen, Inhalte fordern uns in der Auseinandersetzung mit der Geschichte, die eben auch für die Gegenwart und für aktuelle gesellschaftsrelevante Entwicklungen eine Relevanz haben.
Das Besondere an den Führungen in Mauthausen: die Workshop-Leiterinnen und Leiter sind geschult, auf die individuellen Fragen der jeweiligen Besucherinnen und Besucher einzugehen.
Kein Rundgang, keine Begleitung vor Ort, kein Workshop ist gleich wie ein anderer, sondern es werden immer diese individuellen Fragen von einzelnen Teilnehmenden oder von Gruppen, die mitgebracht werden, bei der Begleitung besprochen. Und das kann natürlich sein, dass bei der einen Gruppe vielleicht diese das industrielle Töten und auch dieses Profitsystem der Nationalsozialisten. Es gab ja auch immer Profiteure von dieser Zwangsarbeit, zum Beispiel im Steinbruch oder auch andernorts, dass das bei einer Gruppe mehr thematisiert wird. Und bei einer anderen Gruppe sind es aber vielleicht die Lebensverhältnisse in der Baracke. Was bedeutet es, auf engstem Raum zusammenleben zu müssen, keine Privatsphäre zu haben, mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Sprachen da gemeinsam ums Überleben kämpfen zu müssen. Also die Schwerpunkte werden eigentlich dann immer von den Teilnehmenden der Gruppen selbst in den Rundgang, in die Begleitung eingebracht.
In Österreich ist jede Soldatin, jeder Soldat, jede Polizistin und jeder Polizist in Ausbildung dazu verpflichtet, einmal am Workshop-Programm in Mauthausen teilzunehmen. Auch für Schulen ist der Besuch bekanntlich Teil des Jahresprogramms. Aber wann wart ihr das letzte Mal in Mauthausen? Gudrun Bloberger sagt, dass man diese Erfahrung nicht einfach abhaken kann. Im Gegenteil, man sollte es nicht bei einem einmaligen Besuch belassen.
Und gerade wenn eben Besuchende zum Beispiel in der Grundschule das erste Mal an der Gedenkstätte gewesen sind, dann vielleicht im Rahmen von einer Berufsausbildung noch einmal kommen und dann vielleicht im späteren Erwachsenenalter noch einmal, dann wird uns das immer wieder berichtet, dass jedes Mal ein anderer Aspekt von ihnen erkannt worden ist und von Bedeutung dann für sie war, für diesen Besuch. Und das ist auch etwas, was so ganz unser Ansatz auch wäre, dass man bestenfalls im österreichischen Bildungssystem Gedenkstättenbesuche nicht nur für die 8. oder 10. Schulstufe planen sollte, sondern wiederkehrend in einer Bildungskarriere. Ja.
Egal wie oft man schon in Mauthausen war, der Besuch des KZs ist jedes Mal aufs Neue erschütternd. Aber wie verhält man sich an so einem Ort jetzt eigentlich am besten? Für Schulklassen und ihre Lehrkräfte ist das oft eine Herausforderung, sagt Gudrun Bloberger.
Manche Lehrerinnen und Lehrer, die gerade in sehr aufgeweckten Klassen, nennen wir es mal so, unterrichten, sagen manchmal, wenn sie mit dem Bus ankommen an der Gedenkstätte, so und jetzt steigen wir aus dem Bus und jetzt wollen wir nichts mehr von euch hören. Ja, das ist genau das, was wir aber nicht wollen, ja, sondern wir wollen ja, dass die Schülerinnen und Schüler mit uns ins Gespräch kommen, aber auch so diese Frage, was ist an diesem Ort zulässig und was kann man hier machen und darf da auch einmal gelacht werden zum Beispiel, ist etwas, was wo Lehrerinnen oft viel schneller unterbinden und wo wir sagen, das Lachen kann auch einmal sehr befreiend sein und das, also, es darf auch an einer Gedenkstätte einmal gelacht werden. Ja. Also da gibt es schon sehr viele auch Fragen und Meinungen, die mitgebracht werden, was darf an diesem Ort überhaupt sein, ja. Darf man am Ort, wenn es sehr heiß ist, trinken etwas? Ja? Also wir unterbinden manchmal Lehrerinnen und Lehrer. Wir fordern extra dazu auf, zu trinken, weil es einfach schon auch des Öfteren vorkommt, dass jemand in der Hitze eben auch zum Beispiel ohnmächtig wird. Ja? Und das wollen wir natürlich nicht. Ja? Wir wollen uns ja auseinandersetzen und nicht mit unseren körperlichen Bedürfnissen beschäftigt sein.
Nach dem Besuch müssen Erlebnisse und Erfahrungen aufgearbeitet werden. Lehrkräfte können dafür auf Erinnern.at zurückgreifen, sagt Patrick Siegele.
Der Besuch einer Gedenkstätte sollte nichts Isoliertes sein. Wir sind deswegen manchmal auch ein bisschen kritisch demgegenüber. Es gibt halt oft den Fall, es ist Wienwoche, Wienaktion, man fährt an Mauthausen eh schon vorbei, dann können wir da auch mal kurz hinschauen und abgehakt. Das sage ich jetzt mal so ein bisschen pauschal. Idealerweise stellen wir uns das natürlich anders vor, dass ich die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereite, an welchen Ort gehen wir, welche Fragen haben wir an diesen Ort. Es gibt, wie gesagt, wunderbare Materialien der Gedenkstätte und dass ich mir als Lehrperson auch darüber Gedanken mache, wie bereite ich das nach, weil ja auch 80 Jahre später ist der Besuch einer Gedenkstätte und die Konfrontation mit dieser Gewaltgeschichte etwas, das für Schülerinnen und Schüler sehr herausfordernd ist. Und da dürfen wir als Pädagoginnen und Pädagogen sie nicht alleine lassen.
Apropos Materialien, nach dem Gedenkstättenbesuch können wir den Film Was bleibt empfehlen. Er ist eine Kooperation von Erinnern.at, der Gedenkstätte KZ Mauthausen und Zentrum Polis. Der Film steht auf Erinnern.at und Zentrum Polis inklusive Begleitmaterial zum Download zur Verfügung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Fassen wir kurz zusammen. Erinnerungsorte im ganzen Land helfen bei der Vermittlung von dem, was passiert ist. Der Besuch etwa von Gedenkstätten wie dem KZ Mauthausen ist wichtiger Bestandteil einer Schullaufbahn. Er sorgt für eine Eindrücklichkeit, die niemanden kalt lässt. Umso wichtiger ist es, den Besuch von Gedenkstätten pädagogisch zu begleiten, vorher wie nachher. Kommen wir ins Hier und Jetzt. Wie schaffen es Pädagoginnen und Pädagogen, ausreichend Gegenwartsbezüge herzustellen? Im Museum Arbeitswelt kann man zum Beispiel Workshops der hauseigenen Politikwerkstatt mit den Führungen im Stollen der Erinnerung kombinieren.
Welche Werkzeuge brauchen wir der Demokratie? Welche Gefahren gibt es für die Demokratie? Wie nehme ich eigentlich an einer Demokratie teil? Ich kann die Workshops unabhängig buchen, also als eigenständiges Element, oder ich kann es mit dem Stollen der Erinnerung quasi kombinieren, was ein schönes Gesamtbild quasi gibt. Was gibt uns eigentlich Demokratie und welche Gefahren gibt es für die Demokratie? Und was passiert eigentlich, wenn demokratische Grundregeln außer Kraft gesetzt werden?
Sagt Martin Hagmeier. Die Politikwerkstatt im Museum Arbeitswelt ist innerhalb des Museums ein Ort, an dem Demokratie gelernt werden kann. Dort werden politische Kompetenzen und Selbstbestimmung geschärft und das Interesse für demokratische Teilhabe soll geweckt werden. Silke Umdasch arbeitet hier mit Jugendlichen in Workshops.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Kinder überlegen, wie sie selber umgehen würden in der Situation. Wenn man Geschichten erzählt und von Personen spricht, die diese Sache durchgemacht haben, wie ihr Leben damals war und wie sie es geändert hat, da kommen ganz oft Bezüge, die sich aufs eigene Ich beziehen, nämlich in die Richtung, was hätte ich getan? Ich hätte anders gehandelt, na ja, aber ich hätte eventuell genau diesen Zugang gewählt. Und da öffnen sich dann auch Diskussionsfelder, warum handelt oder handelte man so oder auf die andere Art und Weise.
In den Workshops im Museum Arbeitswelt sollen Kinder und Jugendliche, ähnlich wie in Mauthausen, lernen, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen.
Der Gedanke dahinter ist, dass man Anknüpfungspunkte zum eigenen Leben findet. Und dafür verwenden wir ganz gern biografisch-didaktische Zugänge. Also wir arbeiten mit Material, mit Quellenmaterial, beispielsweise mit Aussagen von Überlebenden, von Zeitzeuginnen und können mit diesen Materialien dann auf Einzelschicksale eingehen und können da dann auch Verbindungen zur tatsächlichen Gegenwart oder zur eigenen Lebensrealität stellen.
Silke Umdasch hat da gerade einen weiteren wichtigen Punkt erwähnt. Abseits von Erinnerungsorten können Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wohl am besten vermitteln, was damals passiert ist. Sie haben die Schrecken des Nationalsozialismus und des Holocaust noch selbst erlebt und vielfach auch überlebt. Einige von ihnen engagieren sich bis heute in Zeitzeugenprogrammen, sie erzählen in Schulklassen, zu Festtagen und geben Interviews. Aber sie sind mittlerweile hochbetagt, viele auch bereits verstorben. Sie hinterlassen eine große Lücke im Erinnerungslernen, sagt Gudrun Bloberger.
Wir haben natürlich in der Vermittlungsarbeit verschiedene Möglichkeiten, wo wir versuchen, diese Lücke ein bisschen zu schließen, beziehungsweise trotzdem die Geschichte als Geschichte vom Menschen zu erzählen. Ja. Wir haben das Vorbereitungsmaterial, zum Beispiel Lebenswege nach Mauthausen, da, wo ganz unterschiedliche Lebensgeschichten von Opfern, von Tätern, aber auch vom gesellschaftlichen Umfeld erzählt werden, um Jugendlichen einen Einblick zu geben, waren die historischen Akteurinnen und Akteure, die von dieser Geschichte betroffen gewesen sind oder eine Rolle in dieser Geschichte gespielt haben, wie immer auch die ausgesehen hat. Auf der anderen Seite haben Sie schon die Ausstellungen angesprochen. Da gibt es natürlich viele Zeitzeugeninterviews, die gezeigt werden. Es gibt ja, Gott sei Dank, sind in den 90er Jahren sehr viele Interviews gemacht worden, um die letzten Stimmen sozusagen noch einzufangen, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Aber es bleibt trotzdem eine Lücke, ganz klar. Und für mich ist schon so ein bisschen die Frage, und das ist etwas, wo wir uns vielleicht noch mehr hinwenden müssen, dass Überlebende auch in einem familiären Kontext dann gelebt und gewirkt haben und ja die zweite und dritte Generation auch nicht unberührt von dieser Geschichte dann nachgefolgt ist. Ja. Und was die Geschichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen dann mit den eigenen Kindern oder Enkelkindern macht,
Und wie die weiterwirkt, diese Geschichte, das ist natürlich schon auch etwas, wo wir zunehmend mehr den Blick hinwerfen sollten, weil natürlich auch diese Traumata von Generation zu Generation ja auch weitergegeben werden.
Patrick Siegeler sagt, dass es neben den Audio- und Videodatenbanken von überlebenden ZeitzeugInnen auch viele Dokumente von nicht überlebenden ZeitzeugInnen gibt. Gerade Tagebücher, Briefe, Fotografien von Kindern und Jugendlichen während der NS-Zeit können auch heute noch einen sehr guten Lebensweltbezug aufbauen. Berühmtestes Beispiel ist hier Anne Frank.
Für mich, da ich lange für das Anne-Frank-Zentrum in Berlin gearbeitet habe, ist Anne Frank ja das beste Beispiel dafür. Sie hat nicht überlebt, aber Tausende bis Millionen von Schülerinnen und Schülern auf der ganzen Welt beschäftigen sich mit ihrer Lebensgeschichte anhand ihres Tagebuchs, anhand ihrer Briefe, der Fotografien. Also da können auch andere Dokumente einen sehr emotionalen und empathischen Zugang zur Geschichte bilden.
Auch Hermine Hauer sieht die Kraft dieser Aufzeichnungen. Als Volks- und Mittelschullehrerin in Ansfelden bekommt sie die Reaktionen ihrer Schülerinnen und Schüler schließlich unmittelbar mit. Sie selbst liest mit ihnen vor allem Bücher, die von AugenzeugInnen geschrieben worden sind. Ein Beispiel ist das Buch »Weg von hier«. Es erzählt die Lebensgeschichte eines jüdischen Mädchens, das vor mehr als 80 Jahren in Linz aufgewachsen ist.
Das Berührende, und deswegen ist es auch so nahe an der Lebenswelt der Jugendlichen, der Mittelschüler, es sind 14, 15, 13-jährige junge Burschen, großteils Burschen, aber auch Mädchen, mitgegangen. Und unsere Schüler in der Mittelschule Ansfelden sind auch in dem gleichen Alter. Und es haben ganz, ganz wenig Menschen überlebt.
Als wir Hermine Hauer in der Mittelschule in Ansfelden besucht haben, wollten auch ihre Schülerinnen und Schüler noch etwas sagen. Das wollen wir an dieser Stelle nicht vorenthalten.
Frieden und Freiheit gehören zusammen. Jeder kann ins Krankenhaus gehen und Medizin kaufen. Ich kann jederzeit auf den Spielplatz gehen und spielen. Wir kennen uns bei wichtigen Wörtern aus. Frieden, Demokratie, Freiheit.
Auf der Kremsdorfbrücke hängt eine schwarze Tafel. Die Mama wurde erschossen und in den Fluss geworfen. Krieg ist furchtbar, Gewalt von Menschen gemacht. In Frieden kann man richtig Gutes erleben und in andere Länder reisen und frei sein.
Ich bin stolz, den Erinnerungsweg zu gehen und an den Frieden zu denken. Ein Glück, dass wir seit 77 Jahren Frieden in Österreich haben. Es ist wichtig, dass man den Frieden auch tut. Es muss gerecht zugehen. Im Frieden darf man Vertrauen haben. Ich habe es meinen Eltern erzählt, was da geschehen ist. Ich bin richtig dankbar für die Demokratie.
Wenn ich den Krieg male, nehme ich die Farben Rot und Schwarz, weil da ist die Gewalt, da weinen viele, da ist zu viel Angst. Der Frieden ist aber bunt. Ich nehme da Blau, Gelb und Grün. Blau für den Himmel, Gelb für die Sonne und Grün für die Wiese. Das, was auf der Tafel steht, ist sehr traurig. In Friedenszeit kann man richtig gut Freundschaften schließen.
Ich finde, jeder Mensch ist so toll, wie er ist. Und dass wir andere einfach akzeptieren, so wie sie sind. Sie brauchen sich nicht ändern, nur weil jemand sie nicht mag.
Die Kinder bringen, kommt bei den Gesprächen mit den Eltern, in erster Linie dieses Berührtsein und tiefe Dankbarkeit über den Frieden. Und auch, dass der Frieden gemacht werden muss. Und dass du und ich, von uns Menschen, der Frieden gemacht werden und getan werden muss. Und so wie der Krieg nicht vom Himmel fällt, fällt der Frieden nicht vom Himmel, sondern es ist eine Haltung und ein Tun. Denn Politiker entscheiden, gibt es Frieden, gibt es keinen Krieg. Und dass es Strukturen des Friedens und Strukturen der Gerechtigkeit gibt. Und die müssen wir uns bewahren.
Vielleicht sollten wir mehr auf diese Kinder hören. Dann müssten wir Erwachsene uns nicht immer fragen, ob wir denn jemals aus der Geschichte lernen werden. Gudrun Bloberger, pädagogische Leiterin in Mauthausen, betont noch einmal, wie wichtig der Gegenwartsbezug beim Erinnerungslernen ist. Das NS-Regime soll etwa nicht als ein Phänomen der Vergangenheit betrachtet werden.
Also da geht es zum Beispiel um das Thema Gleichheit und Ungleichheit. Ja. Wie hat das eben in der NS-Zeit am Beispiel der Geschichte des KZ Mauthausen ausgesehen? Und auf der anderen Seite, wo erkennt man heute
Gleichheit und Ungleichheit. Wer wird in eine Gesellschaft ausgenommen? Wer wird aus einer Gesellschaft ausgesperrt? Was sind ähnliche Muster, wie es vielleicht in den 30er Jahren gegeben hat? Wo unterscheiden sich die Muster aber deutlich von der historischen Vorlage? Ja? Also das ist etwas, was in ständiger Weiterentwicklung ist und wir uns immer fragen, auf der einen Seite die impliziten Gegenwartsbezüge, die wir sowieso aufwerfen, indem wir über die Geschichte sprechen, und auf der anderen Seite, wo müssen und sollen wir aber auch explizit tätig werden.
Halten wir kurz fest, Schülerinnen und Schüler sollen mittels Erinnerungsarbeit die Ereignisse der Vergangenheit mit der Gegenwart in Verbindung bringen können. Wenn dann auch noch Parallelen zur eigenen Lebensrealität erkannt werden, steigert das die Empathiefähigkeit. Stichwort Empathie. Nicht immer können Kinder und Jugendliche die Tragweite der Geschichte richtig einordnen. Sie fallen mit einschlägigen Aussagen im Klassenzimmer oder auch bei Workshops auf. Auch im Museum Arbeitswelt kann das schon mal vorkommen, sagt Martin Hagmeier. Er versucht hier Druck rauszunehmen.
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum quasi Lehrkräfte auch diese Workshops bei uns besuchen, sowohl im Stollen der Erinnerung als auch in der Politikwerkstatt. Und tatsächlich merken wir, dass oft auch die Anfrage kommt, oh, es gab da Vorfälle in der Klasse, es gab da bestimmte Aussagen, die mir nicht gefallen haben. Jetzt hätte ich gerne quasi einen Demokratie-Workshop bei euch gebucht, um das zu verbessern. Das finden wir sehr gut, das finden wir sehr super. Sagen immer dazu, ein Demokratie-Workshop ist ein extrem wichtiger Baustein, aber nach einem Workshop in der Politikwerkstatt oder nach einem Besuch der Stollen der Erinnerung bin ich jetzt nicht lupenreiner Demokrat bis ans Ende meines Lebens. Also wir versuchen auch ein bisschen den Druck rauszunehmen für uns und auch für die Lehrkräfte.
Silke Umdasch, ebenso vom Museum Arbeitswelt, sagt, dass ein widerspenstiges Verhalten von Jugendlichen nicht immer Unverständnis bedeuten muss. Es kann auch einfach Überforderung sein.
Man kann nie die gesamte Gruppe erreichen und in dieses Thema so mit einbinden, wie man es sich als Kulturvermittlerin wünscht. Wenn ich aber schon einzelne Personen erreiche und diese Personen zum Nachdenken anfangen über die Geschichte, über aktuelles Geschehen, und ich merke, da tut sich was, man beschäftigt sich damit, man hat Fragen, die vielleicht auch über das eigentliche Thema hinausgehen, die sich aber aus diesem Thema ergeben, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Also das ist mir ganz wichtig, auch wenn es nur einzelne Personen sind. Und zudem habe ich gelernt, dass ich nicht erwarten kann oder nicht vorhersehen kann, wie Menschen reagieren. Es kann sein, dass jemand total abweisend wirkt, aber ich kann auch nicht sagen, wie sich jemand so verhalten hat. Und dieser Umgang, gerade wenn wir jetzt an diesen geschichtlichen Aspekt denken, der doch sehr komplex, aber auch für manche traumatisierend sein kann, ich kann nicht erwarten, dass die Menschen auf die eine oder andere Art und Weise reagieren, weil die Erfahrung gezeigt hat, jeder geht anders damit um, und eine Abwehrhaltung nach außen hin kann genauso gut bedeuten, das ist mir einfach zu viel, das packe ich jetzt so in dieser Intensität nicht, und das ist auch absolut in Ordnung.
Martin Hagmeier zieht die rote Linie für unangemessene Wortmeldungen bei den Grenzen der Meinungsfreiheit.
Wir versuchen, eine wertschätzende, offene Gesprächskultur zu etablieren, auch ein bisschen in geschützten Rahmen, wo zum Beispiel auch Gegenwind auch formuliert werden kann, diskutiert werden kann. Wir halten Meinungsfreiheit natürlich ganz logisch sehr, sehr hoch. Wir lassen aber nicht alles stehen, was die Meinungsfreiheit überspannt, wo es in Richtung von Falschaussagen, Richtung von Lüge, Hetze geht. Da ist es auch ganz, ganz wichtig aufzuzeigen, dass die eben nicht von Meinungsfreiheit gedeckelt sind.
Oft besuchen Lehrkräfte eine Gedenkstätte, weil sie auf bedenkliche Aussagen oder Taten von Schülerinnen und Schülern reagieren wollen, sagt Patrick Siegele. Eine Strategie, die er falsch findet. Zumindest, wenn nicht auch am grundsätzlichen Problem gearbeitet wird, nämlich dem Antisemitismus.
Bei einem antisemitischen Vorfall an einer Schule muss der Besuch einer Gedenkstätte nicht das richtige Instrument sein, oder wir würden da ein großes Fragezeichen dran setzen, sondern dann ist es schon wichtig, sich einfach nochmal in der Gegenwart mit den Funktionen des Antisemitismus und mit den Kontinuitäten des Antisemitismus nach 1945 zu beschäftigen. Weil die österreichische Gesellschaft, wie die deutsche Gesellschaft, manchmal dazu tendiert, so zu tun, als wäre 1945 war ein Schnitt und danach war alles gut. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, aber wir wissen natürlich, dass es, egal um welche Ismen es geht, ob es um Antisemitismus, um Rassismus, um Antiziganismus, also die Feindschaft gegenüber Roma und Sinti, um Homo- und Transphobie, all diese Phänomene sind nach 1945 natürlich weitergegangen. Und viele sind aber in der NS-Zeit so stark geprägt worden, dass diese Ideologien einfach noch als Versatzstücke überall zu finden sind.
Hier schließt sich der Kreis. Die Vergangenheit ins Hier und Jetzt holen ist gerade auch deswegen so wichtig, weil Teile der NS-Ideologie unsere Gesellschaft noch immer prägen. Ein Beispiel: die Verfolgung Homosexueller. Sie waren auch im Nachkriegsösterreich auf keiner Agenda zu finden und Homosexualität war auch nach dem Zweiten Weltkrieg verboten. Auch der Antiziganismus wird erst jetzt langsam aufgearbeitet. Und auch aktuell haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das in der Erinnerungsarbeit seit jeher viel Platz einnimmt. Der israelbezogene Antisemitismus. Mit dem 7. Oktober 2023, dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Krieg im Gazastreifen erfährt der europäische anti-israelische Antisemitismus einen neuen Höhepunkt. Das Erinnerungslernen in Österreichs Schulen steht vor enormen Herausforderungen. Patrick Siegele von Erinnern.at dazu.
So massiv und neu dieses Massaker und dieser Anschlag der Hamas auf die israelische Zivilgesellschaft war, muss man gleichzeitig sagen, dass wir jetzt nicht ganz unvorbereitet da sind. Also der israelbezogene Antisemitismus, der sich dann jetzt eben noch mal stärker jetzt in der Gesellschaft hier in Österreich auch zeigt, ist an sich aber kein neues Phänomen. Und Erinnern.at beschäftigt sich schon seit vielen Jahren damit, wie können wir mit dem Antisemitismus in der Gegenwart umgehen. Es gibt schon länger spezifische Fortbildungsangebote, die wir oft unter dem Titel stehen haben, erkennen und benennen und handeln, weil wir halt schon länger feststellen, dass es überhaupt schwierig ist, Antisemitismus als solchen auch zu erkennen, um dann auch etwas dagegen zu tun.
Und was? Wie können Lehrkräfte mit der aktuellen Situation am besten umgehen?
Wichtig ist, dass man sich überhaupt dem Thema stellt, dass man als Lehrperson ja nicht immer die Antworten auf alle Fragen haben kann, sondern gerade bei so einem aktuellen politischen Konflikt durchaus eben auch gegenüber den Schülerinnen und Schülern sagen kann, da weiß ich jetzt auch nicht auf alle Fragen, weiß ich da jetzt eine Antwort. Uns war und ist es schon wichtig, dass mich das trotzdem nicht aus der Verantwortung nimmt, mich als Lehrperson hier auch klar zu positionieren und den Terroranschlag der Hamas auch als solchen zu bezeichnen und sozusagen auch das Antisemitische, was darin steckt, auch zu erkennen und nicht irgendwie sagt, na, das ist jetzt halt ein weiteres Kapitel in dem Konflikt. Also hier das Besondere und die Aktualität, das Spezifische da nochmal zu erkennen. Und woran wir jetzt eben gerade arbeiten, ist eben dafür auch nochmal so ein kleines Dossier oder wie man es nennen will, zu entwickeln, um da Lehrpersonen auch dabei wirklich auch nochmal zu unterstützen mit einfachen Texten, was geschah eigentlich am 7.10., wie hat die israelische Regierung darauf reagiert, was ist die Hamas, was hat die Hamas mit den Palästinensern und Palästinensern zu tun, also einfach nochmal rein auf der kognitiven Ebene auch Lehrerinnen und Lehrern da auch nochmal ein bisschen was an die Hand zu geben, damit es ihnen leichter fällt, bei Fragen der Schülerinnen und Schüler auch angemessen zu reagieren.
Aber was ist eine angemessene Reaktion auf komplizierte Fragen? Viele Schülerinnen und Schüler sind durch Videos auf Social Media aufgeladen oder haben Wurzeln und Verwandte in der Region. Sie suchen nach Antworten. Darf man Israels Regierung kritisieren? Ja, in einer pluralistischen Gesellschaft ist die Kritik an einer Regierung legitim. Darf ich mit der palästinensischen Zivilbevölkerung solidarisch sein? Natürlich, was wären wir für eine Zivilisation, wenn uns das Leid von Kindern nicht berühren würde? Darf ich die israelischen Soldatinnen und Soldaten als Nazis bezeichnen oder ihren Krieg gar mit dem Holocaust vergleichen? Nein, sagt Patrick Siegele. Es handle sich um eine ganz andere Qualität.
Ich kenne kein vergleichbares Ereignis auf der Welt, wo es eine Wannsee-Konferenz gab, wo sich alle führenden Vertreter der Ministerien der damaligen NS-Regierung zusammengesetzt haben, um systematisch und planvoll die Ermordung von 11 Millionen Juden in Europa zu besprechen. Es ging sogar eben um Jüdinnen und Juden außerhalb des unmittelbaren Einflussbereiches. Und wenn wir eben genau hineinschauen in die Systematik der Verfolgung und sehen, dass von den letzten griechischen Inseln mit einem riesigen Aufwand Menschen bis nach Auschwitz deportiert wurden, um dort dann am selben Tag noch zu vergast zu werden, ermordet zu werden, dann zeigt das, mit welcher Vehemenz und eben Totalität die Nationalsozialisten diesen Plan umsetzen wollten.
So sehr die Ereignisse im Nahen Osten auch täglich auf uns alle einprasseln, in den Workshops in Mauthausen und auch im Museum Arbeitswelt spielt der 7. Oktober gar keine so große Rolle, wie man denken würde. Es geht ganz oft einfach um andere Probleme, sagen Silke Umdasch und Martin Hagmeier.
Tatsächlich, das ist es so. Wir waren selbst überrascht. Wir hätten erwartet, es kommt jetzt viel stärker in den Workshops, in den Führungen, in den Programmen vor. Aber es ist weniger Thema, als wir gedacht haben.
Also es gibt Anknüpfungspunkte zur Lebensrealität der Jugendlichen. Das merken wir immer wieder, weil die Themen kommen wie Freiheit, Solidarität, aber dann zum Beispiel auch, wie so mit queeren Menschen umgegangen. Und da kann man oft Bezüge zu sich selber und zur eigenen Lebenswelt herstellen. Dass sich das jetzt aber verstärkt hätte aufgrund tagespolitischer Geschehen, hätten wir so nicht bemerkt.
Wir sind wieder zurück im Studio und fassen zusammen. Dem Erinnerungslernen kommt eine sehr spezifische Bedeutung innerhalb der historisch-politischen Bildung zu. Es ist richtig und wichtig, dass wir Gedenkorte für die politische Bildungsarbeit nutzen und dass wir sie in einen Bezug zum Heute setzen. So haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich mit der Geschichte von Orten in ihrer Umgebung auseinanderzusetzen. Es wäre falsch, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs als etwas Abgeschlossenes zu betrachten. Die Brücken ins Hier und Jetzt sind wichtig. Schließlich zeigen sie, welche Bedeutung die Erinnerungsarbeit für die Entwicklung demokratischer Kompetenzen hat. Und es wäre auch falsch, wenn Besucher von Gedenkorten nur Interventionen gegen extremistische Positionen sind. Erinnerungslernen funktioniert dann am besten, wenn es in ein pädagogisches Gesamtkonzept eingebunden ist. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschig, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.